Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Ausgabe unseres Blast of Eternity Podcasts. Heute wieder an den Mikrofonen ich, Tobi, Schorsch.
Hallo.
Markus.
Hallo zusammen.
Chrisse.
Hallo.
Und wir haben einen speziellen Gast, Christian Lilgren.
Hello everybody.
Hello Christian. Hi. We are very happy to have you here and to talk about your new project. And that is also why we now switch to English for this chapter of the podcast. And we will switch back to German after the interview. So Christian, thanks for being here.
And thank you very much.
I need to confess, I'm a very big fan of the new album, of your new project, The Waymaker. I like the music very much. And I'm wondering, it both sounds different to Divine Fire and maybe also a little bit similar. So what's the connection between the two bands and how can we see it in the history of the time?
Yeah, that's correct, because me and Janis Stefanovic, who had Divine Fire between 2004 and 2011, are the link back to Divine Fire into The Waymaker. And after we ended Divine Fire in 2011, we were occupied with different things. But then in 2018, Gianni contacted me. He had some songs that he thought if I was interested. And but in that time, I was very occupied with Narnia's last studio album, From Darkness to Light. So, but anyway, Gianni, please send them over. And I listened to the material, and I really liked what I hear, because I thought it was a good new direction for melodic metal. But then I said to Gianni that I think if we should go further, we should bring this melodic things, but I also want to combine more voices. And my suggestion was that why don't we ask your wife, Katja? And so we started first with me doing some demos and with these songs. But as soon as we began, I thought we should add some more voices to add a flavor and also create a new sound. And then he asked Katja, and she liked it and wanted to be a part of The Waymaker. And then The Waymaker was born. So, of course, we are similarities, and we will, when we can tour, also, of course, play some Divine Fire songs as well, because I know many fans love what we did in Divine Fire. But The Waymaker is a new band with me, Katja, and Gianni.
Yeah, and Katja, it's really great to have female vocals in the sound. I enjoy it very much. And also the whole production is very modern and very fresh, and also very, very professionally done. So can you tell us more about the production process? So have you done it on your own? Is it some mixing guy who did it? What's the process from the idea to the finished album for you?
Gianni is a very experienced musician and also work with and during the Divine Fire albums we work very close with Thomas Pleck Johansson, so and we use that same combination and working process that we did with Divine Fire. And so Gianni and Thomas, they work very close together with the mixing and the mastering. And Gianni always wanted to find new sounds and to take, we really wanted to create the melodic metal for the 2020s. And I think we have a fresh new sound, also with voices and also with the guitars and drums, because we had an amazing band performing these songs, because it's quite difficult to really do it, because it really needs very trained musicians, and also Gianni has developed a lot in his guitar playing, both as a rhythm guitarist but also as a solo guitarist. But I think he is the one who has the production thing. Then we always talking about ideas to get further. And I do my vocal melodies and he has his vocal melodies, and then we try to mix it in a good way. And I'm very, very happy and pleased with the result of this album.
Yeah, that's totally true. It's a very, very full and broad sound, and also very transparent. So you can both hear all the instruments very nice, how they sound together, and you have a full spectrum of the sound, and that's really good. I like it very much, and I suggest our listener to listen actually into this album, because it's a really great production for the scene.
And I can also tell that regarding the drums, it's Alfred Friedhagen from Golden Resurrection and Rainseed. And he did, listen now, he did nearly the whole album in one day.
Wow.
And he has only listened the evening before. Right. Only the evening before he listened to the songs. Guy. And he did it. It's amazing. Yeah, unbelievable.
Wow, he's very talented.
Yeah.
We all face difficult times at the moment with the COVID situation. We cannot play live. That is also why we are sitting here, not drinking beer with each other, but being isolated somehow. What do you think? What can the fans do to support the music that they like in a way that it helps both the musicians and the system behind it to stay alive? What would you suggest? What do you wish?
Yeah, I think this is a really important subject, because it takes time and also it costs money to do the productions, and especially now when we have to cancel all the shows and we can't do like we did before. So if there is a band you love or like, I think it's very important that you spend those 20 or 25 euros for a CD or LP direct to the band, so we can continue to do this, because I can sell for me and for Gianni and for Katja that all the money in that we get from the Waymaker sales, we invest them into next album and how we should go further, because we see a big need to deliver great music with a great message. But the streaming, it's only a very small and minimum income. So to buy physical products, merchandise, it's very, very important, especially these times when we can't perform live. So please support your band.
Yes.
But I understand, and streaming is good. It's great that you can listen to the songs. But to be honest, we need record sales these days. Yeah,
we've had this topic in the last podcasts as well, because the streaming revenue, to be honest, I'm a musician by myself, and it somehow feels a little bit like a rip-off, because you have thousands of streams and the money that you get from Spotify and Apple Music, it's very, very little.
Yeah.
And when you are a fan, I think your words are completely correct. There are other ways to support your band, maybe with a nice t-shirt, with a great vinyl that you can put in your LP player and listen to it in a very warm and great sound. I think these are the things that we can do to keep the scene alive and to make sure that we can listen to great music the next years again.
Mm. Yeah, actually, I with this album, I had I've sent personal messages to people that I know love our music and been following Narnia, Mindfire, and also all my bands. And I said, this is the situation, and I got fantastic feedback. And also, I sign every CD and LP personally, and we try really to communicate because the fans are so important, because without them, we are nothing. And I don't want just my music for myself. I want to share it further. Also, the message, I want to share it further.
There's nothing to add. There's basically nothing to add. Guys, buy the CDs. It's very important. Buy the merchandising because the metal scene is one of the last scenes that is being very strong and a very great community. So we should stick to this. So that said, after COVID, will there be live shows? Will we see the Waymaker live on stage?
Yes, we will. But we have decided, actually, because we had requests from festivals and other people, but we have decided that during the next year, 2021, we will start work on the second album. So it seems that we will not tour until the second album is released. We got requests from Japan. I was just in a conversation with Rafi Trapman at Brainstorm Festival, but we decided that we will wait until 2022, and we want to have a second album because then we have more material that we can use for the live shows. And it's a big thing logistic, because we live in different countries in the band. So but we will, our plans is to bring the Waymaker live. Absolutely.
Yeah, that's great.
We can't wait to meet the fans. We have got so much feedback all over the world for this album.
That's great. And also, it's good news because there will be a second album. So I'm really looking forward to it.
It will,
And great. Then the live show will be a big one with a great backlog and a great repertoire that can be played live.
Ah, yeah, we're looking forward to it. Speaking of touring, speaking of better days, far away now, but you did some great tours with different bands, of course with Narnia, and before we had to have this interview, I talked to a friend here at the YMCA, and he remembered you played a tour with Ronnie James Dio back in 1998. Is that correct?
That's correct.
Yeah. Wow. I didn't know it.
I think it was a big deal.
We did 14 shows. It was amazing tour. Yeah. Yeah,
it was also the breakthrough for Narnia, or some
actually,
it was a secular tour, not a Christian music scene.
No, no. To make this clear, my vision and mission for Narnia has always been that to reach out to the world, to as many as possible. So when we got a deal in Japan with Pony Canyon already in 97, we were on the same label as Yngwie Malmsteen and the guys from Rainbow. So we were direct. It was a good success. And then one guy at the Nuclear Blast label bought the Japanese CD import, and then he actually, this is like a fairy tale, but it was like this. He went to Markus Steiger, the owner in that time, owner of Nuclear Blast, who has signed Hammerfall, and he said, "We need to focus more on melodic metal. And here's a band, amazing band called Narnia, and their album Awakening." And actually, he forgot the CD at the office, and Markus picked the wrong CD and put our CD in his Porsche. And it was the song No More Shadows from the Past, and he was blown away, called Eddie and said, what this band, I love it. And he said, it's Narnia, we have signed them immediately, this is great. And so the process went very fast for Narnia, and that day, very good feedback for the Awakening album. We got immediately a tour together with Stratovarius and Children of Bodom in Finland. And then we were planned to be play the Monsters of Rock in Italy together with Van Halen. But and Dream Theater. But then sadly, Alex Van Halen of Van Halen broke his arm, so the Monsters of Rock was canceled for Narnia. But then, just a couple of weeks after, they called us. We have a new tour for you. Do you want to go together with Ronnie and Dio for 14 shows in Switzerland and Germany? And it was like a big dream come true, because Ronnie is my favorite vocalist. I love Rainbow, and I love the Dio album. So, yeah, so it actually that tour that really went become a really big breakthrough for Narnia. And then me and CJ Grimark went to Japan only a couple of months after. So that year, 1998, it was a marvelous year, and we ended to release our most loved album, Long Live the King, that year. So, yeah, what can I say? The rest is history.
Yeah.
Yeah. I'm very blessed. No. Thank you, Lord.
Very nice.
Great. And also, those albums, they are great. I still listen to them until today, and I think the guys here as well. We really enjoy the music.
Yeah, I just want to focus on another aspect, because touring as a Christian band with secular bands isn't always easy. Have there been any conflicts? I mean, Ronnie James Dio is said to have an like occult aura around him. Children of Bodom aren't Christians themselves. Well, easy said. But has there been any sort of attacking, or wasn't there just any difference behind the stage?
Actually, we have. For me personally, and also for the band, we have been very respected what we are doing. Of course, there have been someone asking about our Christian focus, but actually the guys in Dio was really friendly, and several of them have a Christian faith. And I also spoke with Ronnie about the spiritual subjects, and he was more of a searcher, and but he really respected and saw that we were a good and serious band that were professional. But of course, what I really met on that tour, that was really strange. It was that we met Christians that were a little bit afraid. Aren't you afraid to tour with these guys? No. Because I said, Jesus won the total victory on the cross. All is done. And we should be out in the world. And for me, since I became a Christian in the mid-80s, it has been this, and I'm still the same Christian, with more experience, but still have the fire and passion to reach out with the gospel. And then here and there, some people didn't like our messages, but I said, we love your music, but I can't really compare with the Christian message. But I really like you are genuine, you are friendly, and act in a professional way. So most of the time we have experienced not complicated things. But I know that during that tour there were more Christians that were a little bit afraid. How do you dare to tour with these guys? So I said, I know, but Jesus did the final victory on the cross. Everything is settled, and I believe in that. And
that's a great attitude. Yeah. And I think that's also that should be the mission of the Christian metal scene, to not make a separation between Christian and the rest, but be a community, talk to each other, influence each other. Jesus never actually did a separation. He was a guy who united the people, and that's something we should do as well.
Yeah, which we also try at the Blast of Eternity, because we mix Christian and non-Christian bands.
Yeah.
So
yeah,
that's yeah, so we have the same attitude there. And it's fun to hear, because we also experience that, or for me myself, that Christians come and say, oh, you have that band on your billing. They are not Christians. How can you book them?
Yeah.
Bring the people together.
Yeah, bring the people together. And I think that's very important, especially these days. And I just posted on my Facebook only a couple of minutes before our podcast that about the song Has the River Run Dry from our last album with Narnia, From Darkness to Light. And because these days, for me personally, I think when now the dark times with the autumn, not so much sunlight, and some people are getting depressed. And that song, Has the River Run Dry, give me really a big strength. And I have so many friends, many non-Christian friends that listening and also are very interested in what I'm posting. So, and I see it's very important to have this together. And if you have an open heart, and I believe God has put so many things, I don't want to limit what God has done in our lives, all of us, and given us so much talent. And I think it's very important, especially these days when this COVID-19 scared many people and they are afraid of what's happening.
Yeah. So it's, yes, that's, I totally second this. It's important for us to give some light in these days because many people are searching. So to make the circle complete, if the people want to listen to your music, we will put the links to your band in the show notes. Mm-hmm. We will, so that the people can click on it and buy the CDs and listen to it on the streaming platform. And most probably they should do both. So thank you, Christian, for being with us. Thanks for the interview.
Thank you so much. And I can also announce here for the first time in media that I've been a rock evangelist now for nearly 35 years. And in February, I celebrate 50 years of age, and also celebrate in January a 25th anniversary with Narnia. And I will also release my first real solo album called Christian Liljegren, called Melodic Passion, where I actually will bring all my 70s and 80s influences into one album. I have guys from Narnia and Royal Hunt and good friends on this album. So expect more music from me, and we are also starting recordings for the new Narnia album as well. So you will hear a lot from me in the future.
That sounds great.
Thank you so much for your support.
Yeah. Thank you, and we are really looking forward to great releases from you in the future.
Thank you very much.
Thank you, and keep the good work. We really enjoyed.
The same. Keep the fire burning.
Thank you.
God bless.
Okay, dann geht es jetzt weiter auf Deutsch und wir starten nach diesem tollen Interview mit Christian in die News. Was hat sich denn getan, die Lage der Nation in den letzten Wochen und Monaten? Streaming hat die Musikindustrie gerettet, ist es so?
Ich habe neulich auf Reddit, natürlich wo denn sonst, eine spannende Grafik gesehen. Streaming Save the Music Industry, die Einnahmen verschiedener Tonträger bzw. Musiktransportationsplattformen zusammengefasst in eine schöne Grafik. Und es ist sehr deutlich, ich glaube, wir stecken die auch einen Link in die Shownotes.
Ja, aber jetzt sind wir ja im Podcast, ja. Da müssen wir, glaube ich, ein bisschen beschreiben, was die Grafik so
genau,
so zeigt.
Genau,
ja, und was erklär sie mir mal.
Ja, sie fängt irgendwann an, 19, irgendwie knapp 80, als Vinyl sehr groß war, die Kassette aufkam und dann später irgendwie 83 oder so die CD und die hat dann ihren Höhepunkt in 97 oder sowas, tatsächlich mit, also zumindest Zahlen aus der USA. Ich wollte den Zahl noch hinterher recherchieren, habe das kurz gemacht, aber es war natürlich keine sehr einfache Zahl, es war viel zusammengewürfeltes. Dementsprechend ist natürlich auch die Frage, wie tatsächlich präzise die Zahlen sind. Genau, die CD hat zu dem Zeitpunkt irgendwie 97 rum über 20 Billion US-Dollars, also 20 Milliarden US-Dollar und damit ca. 95% der kompletten Einnahmen über Musik.
Das ist echt beeindruckend. Also ich hätte nicht gedacht, massiv. Dass und jetzt kommt nämlich die große Veränderung. Also mit der kleinen Irrfahrt in bezahlte Handyklingeltöne.
Warum?
So, jetzt bitte 909 an Jamba schicken und dann wirst du all dein Geld los.
Die guten alten Jamba-Klingeltöne, hey.
Ich glaube, die
gut,
haben
dass die Zeiten vorbei sind.
10 Jahre lang die waren
MTV Geld wert finanziert.
Random Fact, ein Kollege
Wir könnten jetzt noch eine random Verschwörungstheorie aufsetzen, dass Jamba-Klingeltöne Viva und MTV zerstört haben.
Ja, vielleicht auch das.
Könnte
vielleicht
was dran sein.
Ist lineares Fernsehen, aber auch generell scheiße. die CD hatte halt echt doppelt so viel, fast dreimal so viel Umsatz wie jetzt das Streaming. Und die CD-Zahlen sind massiv eingebrochen und die schwarze Vinyl kommt wieder. Also irgendwie ist die Entwicklung beängstigend, weil massive Umsatzeinbrüche, aber in gewisser Weise auch spannend, weil das Streaming halt doch irgendwie so ein bisschen exponentiell wächst. Oder wie siehst du das, Tobi?
Also
ich erkenne da ein exponentielles Wachstum.
Das stimmt.
Ja, ziemlich krass, beziehungsweise im Ende dann natürlich wurde es eher linear, also seit 2016 oder sowas eher dann linear steigend, aber trotzdem noch sehr krass. Und von der Gesamtzahl des Umsatzes sind inzwischen bei 2020 bei 10 Billion Dollars, also 10 Milliarden, das heißt etwa die Hälfte innerhalb dieser gut 20 Jahre auf die Hälfte zurückgeschrumpft und davon sind es circa 85% Streaming. Das heißt, die CD hat noch so weniger als 10% tatsächlich Vinyl. Knapp auch, gut, das ist die Frage natürlich des Augenmaßes. Es sind wahrscheinlich hat Streaming, ja, also ich versuche es gerade aus der Grafik selber zu regenerieren. Also Streaming, Downloads und CD haben etwa gleich viel und Vinyl knapp weniger, aber zusammen haben sie etwa, etwa 80%, schätze ich, des Umsatzes. Und die knapp die restlichen 80%, sie haben 20%,
sag ich nicht, 80%. Die restlichen 80%, denen fallen halt voll auf Streaming.
Genau. Ja. Das ist natürlich sehr spannend, weil was hier natürlich nicht ersichtlich wird, wie viele Streams es tatsächlich sind. Und kann man natürlich aus den CDs auch nicht rauslesen, da war schon nur, okay, eine CD verkauft, aber wie oft die CD tatsächlich angehört wurde. Also sprich, ein guter Vergleich mit dem Streaming, also wie viele Streams es wirklich gab, ist natürlich nicht möglich.
Ja, das sieht man da nicht, aber was ich mega spannend finde, ist, dass der Vinylverkauf fast schon gleich auf ist mit Downloads und CDs.
Ja, Downloads waren auch mal stärker in den 2010ern.
Ja.
und sind natürlich dann auch wieder zurückgegangen. Natürlich, klar, macht Sinn, wenn ich für 10 Euro im Monat bei Spotify alles quasi kostenlos streamen kann, dann ist das wesentlich lukrativer, als wenn ich 10 Euro pro CD ausgebe.
Auch spannend, wenn ich die Grafik richtig lese, dann haben die Downloads nie die CD überwogen. Also es haben immer mehr Leute CDs gekauft als gedownloads, oder es wurde immer mehr Umsatz mit den CDs gemacht als mit den Downloads.
Das ist genau das, was mich an dieser Grafik so ein bisschen stört. Die geht ja nach Umsatz.
Man muss nach Umsatz gehen, also alles andere.
Du kannst jetzt daraus keine Aussage ableiten, was jetzt mehr konsumiert wurde, sondern es wurde halt einfach nur mehr Umsatz mitgemacht. Und na klar, wenn du eine CD Special Edition für 20 Euro rausballerst, dann hast du immer mehr Umsatz als mit einem Download.
Ja, aber an was will man es denn sonst messen? Also die Rezeption von einem Klingelton irgendwie in Anrufen zu messen, geht halt auch nicht. Also ich glaube, man muss da schon irgendwie ganz knallhart nach dem Umsatz gehen. Christian hat es ja auch gerade gesagt, es geht darum, dass man das Geld, das es eben kostet, diese professionellen Produktionen zu machen, wieder einzuspielen, und das ist halt nun mal der Umsatz. Aber wo ich dir recht gebe, ist, dass halt die Verwertungskette eine ganz andere ist. Also wenn man rein digital unterwegs ist, nur mit dem Streaming, nur mit den Downloads, dann ist halt in Sachen Presse, Druck, Vertrieb, physikalischer Vertrieb, Versandkosten, das fällt halt alles weg. Das heißt, der Umsatz, da bleibt potenziell mehr Umsatz bei den Künstlern hängen, im Bestfall. Dass es in der Realität aber anders ist, das haben wir ja schon öfters diskutiert.
Ja, eine große Frage, die sich dann natürlich auch sofort stellt: Was bedeutet das tatsächlich auch für das aktuelle Musikerlebnis oder das Musikkonsumieren? Also ich bin mir da sehr unschlüssig, dass natürlich Streaming sehr stark im Kommen ist, klar, und dass Streaming einen sehr großen Anteil des Musikeinkommens, sage ich mal, ausmacht, zumindest jetzt auf die USA gerechnet, von dieser Grafik aus gesehen, es verteilt sich natürlich auch viel, viel mehr Künstlerinnen und Künstler, viel mehr Bands, und es gibt, glaube ich, wesentlich mehr Bands als 2020 noch. Die sind ja entsprechend auch exponentiell gestiegen. Meine Vermutung, es hat ja jetzt jeder irgendwie so 2, 3, 4, 5 Bands irgendwie. Und dann verteilt sich dieser eh schon geringere Teil noch auf viel mehr Leute.
Ja, das definitiv. Also ich glaube, der wirtschaftlich richtige Begriff ist der Longtail. Das heißt, diese Umsätze, die da gemacht werden, die verteilen sich halt auf einen riesigen langen Schwanz in der Menge. Also wenn man sich das so vorstellt, da gibt es halt wenige, so die Lady Gagas und die Justin Biebers dieser Welt und die BTS, wie ich jetzt gelernt habe, die verdienen halt ganz viel, und dann wird der Schwanz aber hinten, der wird ewig lang, und ganz viele kraxeln irgendwie so zwischen 3,50 Euro und 3,60 Euro rum und kriegen halt im Jahr irgendwie ein paar Cent ausgespuckt von Spotify, und diese ganz große Masse, die kann halt lange nicht davon leben. Also es ist einfach eine wahnsinnig unfair Verteilung, und das liegt sicherlich auch daran, dass es so inflationär viele Musik gibt. Da hast du, denke ich, vollkommen recht, weil irgendwie jeder DJ, jeder, der irgendwie eine Maschine zu Hause rumstehen hat, der publiziert irgendwie einen Quatsch auf Spotify.
Ja, also die Hürde, irgendwas ins Web zu blasen, ist so gering, dass es quasi jeder daheim kann, und natürlich man braucht keine große Geldinvestition, ein Interface, ein Mikrofon und irgendwie vielleicht Interface hatten wir schon, hier eine DAW.
Ja, die kostet und, ja auch nichts eigentlich.
Genau, du kommst irgendwie locker für unter 300 Euro wahrscheinlich mit halbwegs vernünftigem Material zurecht, und dann kannst du völlig rausballern und alles gut. Das macht die Sache natürlich wesentlich spannender auf der einen Seite, weil viel, viel mehr passiert, viel mehr Leute kreativen Output rausballern. Aber auf der anderen Seite natürlich, klar, jeder will irgendwie ein Stück vom Kuchen ab.
Ja, und ich weiß auch nicht, wie man das fair gestalten kann. Also ich denke, das sind vielleicht müssen endlich mal diese ganzen Major Labels pleite gehen, damit der Kuchen neu verteilt wird.
Genau.
Apropos Kuchen. Welche Metal-Dokus schaut ihr euch denn an, wenn ihr Kuchen isst?
Tja, also ich kam auf die Frage, okay, oder Josh oder wie auch immer, egal. Bei Shownotes
bei mir geht es schnell keine. Keine.
Das hätte ich nicht erwartet.
Chris, du darfst weitermachen.
Okay, ja, ich hatte mir diese Black Metal-Doku angeguckt, nachdem wir unser Geschichtsteil hatten mit Black Metal. Und dachte, da muss es noch mehr geben. Und dann kam ich auf ganz viel so kleines Zeug bei YouTube und so. Aber genau, deswegen kam die Frage auf, was kann man denn sonst noch schauen?
Wie fandest du denn die Juno weg im Black Metal? Hat es dir gefallen?
Ja, war schon interessant. Ich hatte sie schon mal angeguckt, tatsächlich vor ein paar Jahren, glaube ich.
Ja, also ich habe gelernt, nie mit Chucks
genau.
in die norwegischen Wälder gehen.
Aber das wusste ich auch schon davor. ja.
Und ja, Gal mag offensichtlich Rotwein.
Das, genau, das kommt ja auch in einer anderen Doku vor, nämlich in diesem Headbangers Journey. Irgendwann am Ende, glaube ich. Genau, aber ja, ich dachte, ihr wisst da selber mehr.
Also welche Dokus gibt es denn? Wir hatten auf dem Blast of Eternity mal eine gezeigt, die hieß Nemesis Divina.
Nemesis Divina, ja.
Und okay. Das ist tatsächlich eine Dokumentation über die christliche Metal-Szene. Vielleicht finden wir die, also ich glaube, wir hatten einen Rough Cut oder so. Und dann gab es nochmal einen Final Cut, der dann den Weg auf YouTube geschafft hat. Es ist, glaube ich, auch ein bisschen in die Jahre gekommen. Also das war, glaube ich, das zweite oder dritte BOE. Da haben wir das als Europa-Premiere gezeigt und es war eigentlich ganz gut. Also Pilgrim von Crimson Moonlight, irgendein Dude von Entes, da wurden interviewt. Ein Musikwissenschaftler. Damals war Tobi noch nicht Musikwissenschaftler, deswegen durfte er da noch nicht reden. Aber ein Dude, der so ähnlich ist wie Tobi. Nur im Gegensatz stand der nicht vor einer Guinness-Leuchtreklame, sondern vor einem Bücherregal.
Ja gut, ich habe mein Bücherregal ja auf der anderen Seite, dass ich es immer, egal. Ja. Genau, es gibt die aus. Nemesis Divina, genau, Light in Darkness, Nemesis Divina, ja, genau. Die Doku auf YouTube.
Ja, ja. Perfekt, dann stecken wir die in die Shownotes. Mhm.
Genau, man muss nur, wenn man bei YouTube einfach nur nach Nemesis Divina sucht, aufpassen. Es gibt von Satyricon ein gleichnamiges Album, sehr zu empfehlen nebenbei auch, aber dann
also findet man nur das. Also musikalisch, nicht textlich.
Ja, gut.
Ja, Satyricon ist super. Wie heißt denn die Dokumentation, in der dieser Satyricon-Sänger irgendwie im Flugzeug sitzt und alles ganz komisch ist? Ist das From Dusk Till Irgendwas?
Dawn?
Nee, keine Ahnung. Ich erinnere mich gerade an eine Dokumentation, da kam dann auch nochmal diese Aktionskunst von dem Satyricon-Sänger, als er sich irgendwie in Italien die Arme aufgeschnitten hat und das Studio abgebrannt. Das ist auch eine gute Black Metal Dokumentation. Ich muss
nochmal.
War
das Satyricon? Das klingt eher nach Shining.
Nee, das war tatsächlich Satyricon. Ja, ja.
Das klingt eher nach Niklas Crawford.
Redet mal, ich suche mal den Link in der okay. Zeit.
Ja, dann kann ich ja derweil erzählen, was mir noch so eingefallen ist, während ihr hier rausgeballert habt.
Ah, ja.
Ich habe vorhin gelogen. Nee, gelogen habe ich nicht, weil aktuell gucke ich nichts. Aber ich habe damals, als es rauskam, habe ich die Heavy Metal Village Doku über Wacken im Kino angeguckt.
Ah ja, die habe ich auch gefunden auf YouTube, glaube ich.
Nachdem ich sie dann gesehen habe, hätte ich sie mir nicht nochmal im Kino angeguckt, aber okay. Aber war ganz witzig, weil die geht ja gar nicht über das Festival, sondern die geht ja eher über Bauer Trede und so.
Stimmt, ja genau.
Und um nochmal eine gehörige Portion Blödsinn hier reinzubringen, kennt noch jemand Scarcross? Wie macht man Wacken? Das waren meine Dokus.
Oh, diese, keine Ahnung, 15, 20 Jahre alte mit den langhaarigen Bombenlegern im Wald.
Herrlich.
War das die?
Wie macht man Wacken?
Ja,
man nehme,
traumhaft.
Man
traumhaft.
Nehme Bier. Noch mehr Bier. Ich bin mir gerade unsicher. Nee, doch, wir verlinken es. Komm.
Der Abend ist gerettet.
Ja, das haben wir schon angesprochen, jetzt aber keine Wahl.
Ist das seriös? Ist so cool. Wir finden das unsere Zuhörer, die
indem sie auf YouTube gehen und wie macht man Wacken suchen.
Also ein bisschen Kult muss sein, man darf das nicht zu ernst nehmen. Also.
Ah ja,
schon genau. Aber sonst läuft bei mir echt nichts. Also ich tue mich da auch echt schwer, da man ja, also zumindest für mich, nehme ich für mich in Anspruch, ein sehr aktiver Teil der Szene zu sein. Und also zumindest der veranstaltenden Szene und wozu soll ich mir da noch eine Doku reinpfeffern über meine Arbeit? Also
okay, auch richtig, ja. Ja,
ja, dann lieber doch persönlich dabei sein.
Stimmt.
Ja, also.
Ja, ich bekomme ja, also immer ganz gute Einblicke.
Ich habe übrigens den Teil gefunden. Also die Performance hieß Kill Me Before I Do It Myself. Und es war nicht der Sänger von Satyricon, sondern der Drummer, also Frost. Und es ist ein Teil von Until the Light Takes Us.
Ah.
Ja, ah, so. Also wer mal so eine Black-Metal-Performance sehen möchte, die, es ist schon ein bisschen cringy, also er denkt wahrscheinlich, das ist ein mega evil und so, aber es ist ein bisschen cringy.
Ja gut, wahrscheinlich auch schon 30 Jahre her, vermutlich war es damals eher evil, aber heute, ja.
Ja, also viel Feuer, viel Blut, muss man ein paar Warnungen wegklicken. Until the light takes us.
Ah ja. Ah ja, gut.
Wir packen den Link in die Shownotes.
Ja.
Ja, dann ist ja tatsächlich diese Woche, zumindest die, wenn wir das aufnehmen vor ein paar Tagen, was sehr Spannendes passiert, dass ich auch eher dachte, dass sowas eher nicht passieren könnte. Wie auch immer, die beste Band der Welt hat die Titelmelodie der Tagesthemen gespielt.
Und sie hatten Anzüge an.
Ja, stimmt, total Punk.
Ja. Ja, ist das noch Punk?
Genau.
Gut, man hat die Herren auch schon vorher in Anzügen gesehen.
Sie sind echt alt geworden. Also ich habe mir echt gedacht, wow, also man sieht denen die paar 60 Jahre zu langsam auch an.
Ja, und das, obwohl sich BDB dreimal hat liften lassen oder so. Also.
Ja, aber fahren in Urlaub, das ist schon. Ja, das könnte jetzt
ja,
auch
der,
Opa
der
sein.
Ist halt, der ist halt natürlich.
Ja, natürlich gereift, natürlich gealtert.
Ja.
Aber es hat ja...
Ist wie so guter Wein, ne? Gibt's glaube ich, auch irgendeinen Song von Ärzten, wo sie von sich sagen, wir sind wie guter Wein in Würde gereift oder so.
Ja, dann passt ja.
Wein, was für Wein trinkst du heute, Tobi?
Ich habe heute einen Schwaigerner Grafenberg da, 2014 Trollinger mit Lemberger. Ein sehr angenehmer, bodenständiger Tropfen aus natürlich meinem Heimatdorf.
Ja, ich hab was Ähnliches. Ich hab, wir sollten die Rubrik Wein der Woche einführen. Ich habe
einen, eigentlich gut, ja.
nur einen Trollinger, keine Cuvée. Und zwar auch aus Schwaigern vom guten Heuchelberg, Premium Edition Trollinger Trocken von 2018.
Ist das jetzt hier der Werbeblock für die lokale Weinindustrie?
Ja, also
nee, weil wir schon kriegen ja kein Geld dafür.
Ja, aber es wurde doch mal entschieden, dass auch unbezahlte Werbung, ach naja, egal.
Das ist ja keine Werbung, die unterhalten sich ja nur, worüber war
ich hier. Wein von der Bergkellerei.
Ich habe voll die gute Überleitung gefunden, wie wir da jetzt wieder zurück auf das mit den Ärzten kommen.
Ja genau, dann mach mal die Überleitung.
Weil roter Wein und warum waren die Ärzte in den Tagesthemen? Nicht nur, weil sie Rotwein süffeln, sondern weil, wenn sie nicht gerade Rotwein süffeln, dann unterstützen sie die Aktion Alarmstufe Rot,
so rot wie der Wein. Was ist das denn? Das war nämlich tatsächlich ein ernstes Thema. Wir hatten es gerade vorhin im Interview mit Christian schon ein bisschen angesprochen. Da ist gerade jetzt nicht so gut Kirschen essen in der Kreativbranche.
Sehr, sehr wenig Kirschen essen. Tatsächlich ist die Unterhaltungsindustrie, wenn man das, kann man das so sagen? Keine Ahnung.
Die
Unterhaltungsbranche natürlich auch sehr, sehr stark betroffen von der Pandemie. Wahrscheinlich sogar vielleicht am meisten, keine Ahnung. Kann ich es schlecht einschätzen. Genau, aber es finden ja seit März keine größeren Veranstaltungen mehr statt, keine Konzerte, keine Messen, kein gar nichts anderes, nur noch kleinere und das auch nur mehr oder weniger sporadisch, das heißt nur ein Bruchteil dessen und das heißt, es sind natürlich sehr viele Menschen arbeitslos, weil in der Branche sehr viele selbstständig unterwegs sind und die können dann natürlich nur sehr schwer, wenn überhaupt, an Geld vom Staat kommen. Das heißt, da hat der Staat ein bisschen vergeigt, denen unter die Arme zu greifen. Oder, Christe, du bist ja in der Branche tätig.
Ja.
Du kannst sicherlich
exaktere
Aussagen treffen als ich.
Auch gar nicht so arg, weil also ich arbeite im Theater, habe ich auch schon mal ein paar Mal erzählt. Und uns trifft es gar nicht so arg, muss man sagen. Wir haben da echt noch Glück. Weil
Festanstellung
wir
Festanstellung
gestellt sind, genau. Aber alle freien Techniker, die so halt vor allem bei den großen Festivals und so unterwegs sind oder bei den großen Veranstaltungen, die gucken halt seit März oder so, ja, einfach in die Röhre, ganz offen gesagt.
Was kann man da tun? Also haben die Ärzte da Forderungen gestellt? Haben sie, ich habe es nicht gesehen, muss ich ehrlich gestehen.
Das muss man auch so ein bisschen kritisieren. Sie haben eigentlich nur angeprangert. Mhm. Wirklich Lösungen haben sie jetzt auch nicht präsentiert. Aber ich glaube, das war auch nicht ihr Ding. Ja, sie haben halt eher nochmal darauf hingewiesen, eben, dass es diese Branche gibt, dass es für diese Branche jetzt kaum Hilfen gibt, dass man diese Hilfen nur in Anspruch nehmen kann, wenn wir laufende Kosten haben. Spoiler, eine Miete zählt nicht als laufende Kosten. Ja, also sie haben, es war mehr ein drauf hinweisen und hallo, die Kulturbranche gibt's. Und ganz wichtig, der Satz von Farin Urlaub mit, wir nehmen Kultur viel zu oft als gegeben hin.
Das fand ich auch gut, ja.
Sie ist,
ja.
So, sie ist einfach da.
Ja, und ich glaube, da müssen wir uns alle an die eigene Nase fassen und Geld dafür ausgeben, schauen, wo es Online-Konzerte gibt, die man bezahlen kann, schauen, wo es CDs gibt, die man kaufen kann und schauen, wo es vielleicht den einen oder anderen Kickstarter gibt, den man unterstützen kann.
Überleitung. Ja.
Ich habe ja ein kleines Black-Metal-Projektchen gestartet und das Logo ist tatsächlich von dem King of Logos gemacht, wie nennt das sich? Lord of Logos.
Lord of Logos.
Die Lord of Logos und der Lord of Logos, sein echter Name ist Christoph Speidel. Man schreibt ihn ganz komisch, aber aussprechen tut man es eigentlich Speidel. Und dieser Lord of Logos möchte ein zweites Buch veröffentlichen mit seinen Logos drin. Und ich bin schon stolzer Besitzer des ersten Buches. Wer von euch hat es auch?
Leider nicht.
Keiner. Also lohnt sich wirklich sehr, hat unter anderem das Emperor Logo gemacht und ganz viele andere Bücher. Und das ist, wie Schau schon gesagt hat, das ist Kunst tatsächlich. Also auch schön sortiert nach Natur, Inspiration, also nach so wurzelartigen, fast schon Grindcore-Logos bis hin zu ganz viel.
Also diese ganz Klischee-Logos, so dieses nehme ein beliebiges Wurzelgewirr, presse es auf ein Blatt Papier und ja, das ist dann dein neues Bandlogo. Wenig,
weil interessanterweise ist er offensichtlich ein großer Fan von Modernismus, also Modernisme. Französisch und Katalan. Und im Deutschen nennt man es, glaube ich, Jugendstil. Und genau das ist jetzt auch das Thema fürs nächste Buch, nämlich der Modernismus kombiniert mit, ja, ich möchte schon sagen, eher so der düsteren Kunst und dem düsteren Ansatz von Black Metal Logos. Also das Buch soll heißen Archaic Modernism und verbindet diese zwei Gegensätze, wenn man so sagen kann, hoffentlich, und das wünsche ich mir sehr gut. Und ich würde mich freuen, wenn dieses Projekt zustande kommt und wenn ich dieses Buch dann irgendwann in meinem Regal stehen haben kann, um es mir anzuschauen. Ich schaue gern mal durch die Logos durch und von dem Buch, das ich jetzt schon habe. Und ich glaube, das zweite Buch wird mindestens genauso gut. Es wird vollfarbig sein mit Golddruck. Dementsprechend kostet ein Buch auch 50 Euro. Also plätscht 50 Euro, ihr kriegt dieses Buch. Wäre cool, wenn es zusammenkommt.
Es fehlt noch einiges, habe ich gerade gesehen.
Es fehlt noch einiges, ja.
Aber läuft ja auch noch bis, gut, nur 16 bis zum 11. November, also schon ein paar Tage, gut, stimmt, das ist ja auch schon bald.
Und allein aus dem Grund, weil ich mein Bandlogo in diesem Buch drin haben will, habe ich es natürlich gefunden.
Ich glaube, ich habe mal eine Ausstellung von ihm gesehen, tatsächlich, auf dem Brutal Assault letztes Jahr in Tschechien.
Ja, tatsächlich, ja, da hat er ausgestellt, ja.
Ja, also da war es ganz nice, so mal im Festivalbetrieb mal was anderes sehen, weil Brutal Assault ist ja super gelegen in so einer alten Festung und dann in dieser Festung quasi drin, tief in den Katakomben war dann diese Kunstausstellung. Also da war es schon ganz interessant. Ob es mir jetzt als Buch ins Regal stelle, ich lese es mir nochmal durch.
Es ist auch ein gutes Geschenk. Also stell dir vor, da ist so ein Metalhead und dieses Metalhead braucht ein Geschenk und 50 Euro ist so ein idealer Betrag, also bestell am besten 5.
Da wird es nicht ein idealer Betrag.
So. Ja, eignet sich auch super in der schwarzen Ledercouch, schönen Rotwein im Stielglas schwenken und durch dieses Buch blättern.
Genau, hinter mir steht ein Barcelona-Chair. Was denkst du, gut, dass sich macht auf dem Tischchen neben dem Barcelona-Chair? Perfekt.
Ja, traumhaft.
Immer diese Künstler. Apropos Künstler, es gibt auch Künstler, die machen nicht so tolle Dinge. Boah, heute haben wir es echt mit einer Überleitung.
Ja, die feuern ihre Gitarristen, habe ich mir sagen lassen.
Ja, yeah, was, also man muss vielleicht vorneweg schicken. Als Christ hat man ja den Anspruch, man soll ja eigentlich nicht so lästern. Nichtsdestotrotz wollen wir es erwähnen, gerade auch weil Theocracy haben es ja auch in sehr deutlich formuliert auf Facebook. Sie haben ihren Gitarristen Val Allen Wood gefeuert, because of unethical behavior, was auch immer das heißt. Ja, weiß da jemand Näheres, oder?
Ja, also ich vermute, sie haben ja auch ein paar Aktionen zurückgeworfen, die offensichtlich stattgefunden haben, so ein Pseudo-Fundraiser und gewisse Dinge, die im Namen der Band verkauft wurden. Ich nehme mal an, dass das in diesem Kontext ist. Wenn das in diesem Kontext so ist, dass der Gitarrist das gemacht hat, dann ist es tatsächlich Mist. Wissen tun wir es aber auch nicht. Ich denke, die Band wird ihre Gründe haben und ich bin mir auch sicher, dass so eine gute Band auch mit so guten Verkäufen und mit diesem Bekanntheitsgrad keine Probleme haben wird, einen professionellen und guten Gitarristen wiederzufinden.
Ja, es gibt ja gute Gitarristen wie Sand am Meer.
Genau.
Wir hoffen es mal, weil er war schon, also er hat ja schon Theocracy sehr stark unterstützt oder weitergebracht. Er war, glaube ich, schon ziemlich, war, glaube ich, der zweite Musiker, der eingestiegen ist nach Matt Smith. Also.
Ja, aber.
Und Matt ist ja nur der Sänger, also wäre er quasi der erste Musiker.
Ach, jetzt geht das wieder los.
Ja, okay, sorry. Los. Apropos keine Musik. Bratsche spielt.
Apropos Musik, neue Musik, neue Musik. Wir kommen zur letzten Rubrik in unserem Podcast, nämlich der neuen Musik. Und ganz uneigennützig.
Stellst du dich an Anfang?
Stelle ich mich an den Anfang, genau. Ich habe.
Ja, dann erzähl doch mal, Markus, was du Tolles gemacht hast die letzten Wochen, Monate, Jahre.
Mein kleines Corona-Projekt ist an den Start gegangen. Es heißt VRS:NSMV und es ist komische Musik.
Und für was steht die Abkürzung?
Das ist dem geneigten Hörer überlassen, sich diesem Mysterium zu widmen.
Naja, komische Musik, es ist halt so ein bisschen neoklassisches Ambient. Also.
Ja genau, es ist neoklassisches Ambient. Also.
Kann man sich gut mit einem, Achtung, Glas Rotwein auf dem Ledersofa, während man dieses Kunstbuch liest.
Dann kommt aber dann kommt nicht mehr runter vom Sofa,
ja.
Hab ich das Gefühl.
Ja.
Dafür ist es ganz gut. Man kann es vielleicht auch zum Einschlafen verwenden. Es ist schon sehr, sehr meditativ und ruhig und zurückgenommen und auch ein bisschen repetitiv. Wenn man so vergleichen möchte, ist, denke ich, Lustre oder die klassischen Neoklassik-Pianisten, sowas wie Lambert, Nils Frahm ist eine gute Referenz. Mhm. Also wenn man solche Musik mag und diesen Black Metal Touch, der jetzt so eher aus dieser Lustre oder anderen Ambient Black Ecke kommt, mitnehmen möchte, dann kann man mal reinhören. Es soll auch im nächsten halben Jahr noch ein Album hinterher.
Sehr schön.
Sind wir mal gespannt.
Ja, also man hört auch deutlich, finde ich, wenn man das möchte, hört man sehr deutlich raus, dass du als Opus-Songwriter des ersten Albums deine Finger im Spiel hattest. Oder?
Ja, also ich würde es mal so sagen, ich finde es gut, wenn man einen Personalstil entwickelt hat.
Mhm.
Ja, das ist mir offensichtlich gelungen.
Sehr gut.
Man könnte auch sagen, ich wiederhole mich.
Ja gut, aber ich meine,
selbst eine negative Auslegung.
Selbst Bach hat ja von sich abgeschrieben, von daher, was für ihn nicht schlecht war,
kann ich mal machen. Ruhig
oder so,
mal machen.
Irgendwie Sprichwörter, ja.
Ja genau, also wem Opus Ire gefällt, dem wird VRS:NSMV auch, denke ich, ganz gut gefallen.
Ich wette, ich werde in 10 Jahren es nicht hinkriegen, den Namen fehlerfrei, also die Buchstabenkombination fehlerfrei auszusprechen, aber das passiert, kann mir...
In gewisser Weise Absicht.
Genau, das kann mir bei der nächsten Band nicht passieren, denn Kuchen mag ich natürlich auch sehr gerne, auch wenn ich dazu keine Metal-Dokus anschaue. Genau, The Cake is a Lie haben eine Live-Session veröffentlicht. Habt ihr die gesehen?
Ich hab vorhin kurz reingeguckt. Ich finde sie, also sie haben es geschrieben, sie haben es auf allen Plattformen rausgehauen, also natürlich Spotify und so auch. Aber auf YouTube ist natürlich noch schön Bild dabei. Und sie haben da eine Aufnahme gemacht, ich glaube 4 Songs, wo sie einfach ihr Bühnensetup mal hingestellt haben. Also die Aufnahme ist sehr gelungen, finde ich.
Ja, also, zwar ziemlich dunkel immer, aber ruhig mal rein, so wie es halt ist bei
War das nicht sogar irgendwie Teil von einem Livestream-Konzert oder so? Und das wäre eigentlich letzte Woche
anschauen. Das weiß ich gar nicht.
Doch war es.
Aber
ich habe den Namen vergessen von diesem Festival. Aber
das war so ein Streaming-Festival, ja. Das haben wir irgendwie komplett irgendwie ignoriert.
Ich habe auch nur den Gig von denen angeguckt, oder den in Anführungszeichen Gig, aber ja. Der war aber sehr gut.
Man bekommt auf jeden Fall einen sehr guten Eindruck, wie eine Live-Show von The Cake Assembly aussieht. Wenn Corona irgendwann mal vorbei ist, hoffentlich auch beim BOE.
Genau, sehr zu empfehlen.
Oh, das wäre schön, ja.
Und mir ist aufgefallen, als ich das gesehen habe, ich damals, als die bei uns gespielt haben im Kreativ, hätte ich eigentlich nichts machen müssen, außer den Nebel an, ist mir vor kurzem eingefallen, und den habe ich nicht angemacht. Das habe ich gesehen, als ich kurze Bilder gesehen habe davon. Dürfen wir nicht so laut sagen.
Chris, you had one job. Genau, you had one job.
Ja. Verkackt.
Oh ja. Der gute Nebel. Immerhin nicht quasi das Gegenteil zu dem, als damals Kidi und ich Licht gemacht hatten im Kreativ bei African Corps. da war aber zu viel Nebel da irgendwie. Ja, genau. Da hat Kili irgendwie, glaube ich, auf die Bank gewechselt und schön auf die Blinder sehr aktiv benutzt, und dummerweise war auf dem Blinder-Knopf die Nebelmaschine drauf. Dann war der Schlagzeuger weg, dann waren Gitarrist und Basser weg, dann war der Sänger und Gitarrist weg, und plötzlich war die erste Reihe weg, und dann irgendwie ganz komisch, aber naja, das sind die Dinge, die halt in so Underground-Kultur passieren können, natürlich da. Aber ein schöner Abend trotzdem.
Mehr Nebel, mehr gut.
Genau, hoffentlich haben wir noch eine zweite Chance, wenn sie dann zu uns kommen.
Ja, vielleicht bringen sie ja dann noch eine eigene Nebelmaschine mit, wer weiß.
Kann ich's mehr nicht.
So, hat noch nie funktioniert.
haben wir ja gehört, dass sie da, wer es nicht mehr gehört hat, Folge 2 anhören, da haben wir sie interviewt, die Buben. Und da haben sie erzählt, dass sie ja sehr viel inzwischen dabei haben, weil sie sich eben auf nichts mehr nicht mehr auf lokales Personal verlassen wollen.
Dann mit Recht.
Naja. Soll man gerade bei Hardcore bleiben?
Ja, mach mal.
Oder ob ich auskenne, ich höre es halt ab und zu mal. Also, weil mir, ich hab da so eine gute Quelle, Grüße an Stefan, der mich da immer mit den neuesten Infos versorgt. Wenn ihr wollt, dass eure Hardcore-Band in diesem Podcast auftaucht, schickt sie nicht direkt an mich, schickt sie erst an Stefan, der schickt sie dann an mich.
Gefiltert,
genau,
ne?
Gefiltert. Ja, ist gefiltert.
Zensur!
Wobei, man könnte jetzt böse sagen, so ein großer Filter steht jetzt nicht drin, aber egal. The Hot's Intent. Eine relativ, also zumindest die Band an sich gibt es, glaube ich, noch nicht so lange. Ich habe zumindest noch nicht so viel von ihr gehört. Ihr habt von denen auch noch nichts gehört, oder?
Nee.
The Hot's Intent?
Nee.
Irgendwie noch aus nie. Ostdeutschland. Schreiben von sich selbst internationale Band aus Ostdeutschland. Wenn man dann aktuellen Aufenthaltsort anguckt auf Facebook, steht da Herrnhut. Vielleicht hat das was zu tun miteinander, man weiß es nicht. Jedenfalls, die haben ein Video veröffentlicht zu einer kommenden EP, die jetzt die Tage rauskommt, kurz nach dieser Aufnahme. Die EP heißt Frostbite und das Video heißt Motivation. Wir verlinken es. Ja, schön punkiger Melodic Hardcore. Also
klingt gut.
Ja, kann man. Also gut live-tauglich, glaube ich. Also.
Na dann, rein in unsere Bandliste. Vielleicht wird es ja mal was mit Show und so. Nach der Pest.
Ah ja.
Nach der Pest.
Die Pest.
Es gibt noch neue Musik von unseren Lieblingsbands, die einen Grillfeiertag begründet haben.
Ja, der Pantokrator Day. Der war aber im Mai, oder?
Der war, glaube ich, im Mai. Aber
Juni, 6. Juni?
Am 1.12. kommt ein neues Album. Was ist das denn? Eine Single oder so? Nee,
am 1.12. kommt das neue Album. Das heißt, habe ich vergessen. Die Single ist schon draußen. Die Single nennt sich Wedlock, hat ein Gitarrenfeature mit, da kommt jetzt die Verbindung zu unserem Gast vorhin, zumindest zu dem Gitarristen von dem Gast, CJ Grimmark. Von Narnia spielt auf dem Track mit, ist dementsprechend schön melodisch. Man merkt, dass zwei von Pantokrator in letzter Zeit ein bisschen mit Melech rumgespielt haben, ein bisschen mehr im Melodic Death Metal unterwegs waren. Das steht Pantokrator auch ganz gut zu Gesicht, finde ich. Genau, da gibt es eben ein neues Album, kommt auf Nordic Mission raus. Gibt es auch als schöne Vinyl-Version. Mhm. Da kommt das Artwork. Das Artwork hat, kenne diesen einen Schweizer vom EOR? Timon Kokot heißt der?
Ja, das ist kein Schweizer, das ist ein Deutscher tatsächlich. Aber der
ist ein Deutscher. Achso, ein Deutscher, aber ich weiß nicht, dann habe ich den unter Schweiz abgespeichert, weil ich ihn immer nur beim EOR irgendwie bewusst wahrgenommen habe. Zumindest ihn und seine Kunst. Oder verwechsel ich ihn gerade? Kann auch sein.
Doch, das ist schon eher. Naja, beim Elements of Rock.
Verwechsel ich ihn nicht mit Quirrell von der Metal Church Band?
Nee, also ich glaube, das ist schon Timon Kokot und das passt schon. Also schon alles
ja,
richtig.
Ja, jedenfalls, der hat ein schönes Artwork gemalt. Das kommt natürlich auf Vinyl am besten raus. Ah, ja. Ich, der alte Vinyl-Liebhaber, schon seit Ewigkeiten. Ja.
Seit wie lang hast du den Plattenspieler?
Ich glaube, seit Folge 2 oder seit Folge 3 dieses Podcasts.
Besser spät als nie.
Aber die ja, Sammlung aber
klingt ja auch viel besser. Vinyl klingt ja auch viel besser.
Wärmer.
Ja, kommt drauf an.
Und das Knistern von dem Staub noch, der und so weiter. Ja. Yeah.
Es klingt auf jeden Fall besser als Kassette. Auf Kassette gibt's nämlich das Release auch. Wer es unbedingt haben will, surft bei Nordic Mission vorbei. Werbeblockende.
Kassette. Zum Lokal. Es geht mir inzwischen mit der CD wie mit der Kassette. Ich habe kein Gerät mehr, das sowas abspielen kann.
Geht mir genauso. Also Gerät. Im Auto gibt es noch ein CD-Spieler und das ist aber der einzige bei mir im Haus.
Im Haus,
ich tatsächlich,
wo packst du dein Auto?
Ich habe tatsächlich noch ein Kassettengerät. Ich habe tatsächlich mir ein Kassettengerät wieder geholt und habe dann, also ich habe mir hier so eine schöne Stereoanlage aufgebaut, wo dann auch so ein Kassettendeck drin ist. Okay. Und da habe ich dann mal die Kassetten, die ich habe, das sind Prophecy, Opus Irae und Drotna, reingelegt und mal durchgepfiffen. Und ich muss sagen, Markus, Hannes, eure Kassetten sind scheiße. Die von Drottner sind gut.
Warum sind die scheiße?
Das klingt nach Müll.
Oh. Es soll nach Müll klingen.
Dann muss ich vielleicht mal bei dir vorbeikommen und wir probieren das mal aus. Irgendwann mal. Und also da verlange ich Beweise, bitte.
Ja, mach das. Aber man muss zur Ehrenrettung dazu sagen, die Opus Irae Kassette, die ist auch mehr zum Angucken. Die ist...
Ja, weil da halt ein Foto von mir drauf ist.
Ist da ein Foto von dir drauf? Ja, sie ist auf jeden Fall full. Drauf, ja. Sie ist full Artwork jedenfalls. Also nicht so eine schnöde schwarze Kassette.
Ja, und da gibt es ja auch nur so wenige Exemplare, dass es quasi irrelevant ist, weil sie eh niemand hat.
Du meinst, weil die Kassette haben, eh die CD haben?
Strictly limited to as much we can sell.
Oder Spotify, ja. Wir machen kurz einen Sprung zurück in die Heilbronner Ecke. Unsere Freunde von Nevermore Awake, die sind auch sehr fleißig gewesen oder immer noch, schätze ich, hoffe ich. Am 22.11. werden sie eine neue Single, nennt sich Unstable, veröffentlichen mit Musikvideo. Bin dann sehr gespannt und dann wird hoffentlich sehr bald auch ein neues Album hinterhergeschoben kommen.
Genau, mit der EP haben sie ja schon bei uns gespielt. Die habe ich auch schön hier liegen. Ruhig mal your local scene supporten. Mhm. Aber den nächsten Punkt, den haben wir doch im letzten Podcast schon besprochen.
Ja, stimmt.
Warum steht es nochmal drauf?
Ja, nur angeteasert. Das Video ist raus von The Prophecy 23, I Wish I Could Skate, die Brass Metal Version. Okay. Lohnt sich unbedingt so anzusehen und anzuhören.
Ich glaube tatsächlich, dass das Video noch vor unserem Podcast rauskam.
Das kann gut sein.
Wir waren sehr spät dran mit der Folge.
Ja, genau. Shame on me. Ich habe ewig gebraucht. Ja,
Ich glaube, es hängt auch eher mit dem Internetausbau in Deutschland zusammen. Wir hatten so eine hohe Latenz, glaube ich, dass es einfach schneller passiert ist und wir so lange hinterherhingen, weil, ich glaube schon.
Aber tatsächlich, bei der Folge hatten wir wirklich Infrastrukturprobleme aus dem inneren Zirkel der Hölle. Also da ging ja gar nichts.
Ist hoffentlich heute besser.
Mit sehr heißer Nadel gestrickt.
Ja, also ich verstehe nicht, das ist echt nicht so viel, was da durch muss, durch dieses Internet mit diesen 4, 5 FLAC-Streams, die wir hier haben. Aber trotzdem gibt es Buffer-Underruns ohne Ende.
Ja, Download ist auch so ein bisschen ein Ding. Download kriegst du immer massiv, aber Upload-Geschwindigkeit kriegst du, glaube ich, erst irgendwie, wenn du irgendwie das Super-Premium-Paket gebucht hast.
Ich glaube, das ist das Problem, dass dann zwischendurch noch hier unser Jitsi läuft mit einer ziemlich guten Auflösung, macht es wahrscheinlich nicht besser.
Ja, das stimmt.
Gut. Müssen wir uns halt mal wieder persönlich treffen.
Ja, wenn die Pest vorbei ist, dann können wir vielleicht mal eine Aufnahme in real machen, wäre vielleicht auch mal ein guter Grund, sich mal wieder zu treffen.
Ist ja eigentlich cool, ja.
Ja, ich hab tatsächlich auch ein Audio-Interface, mit dem das möglich wäre. Also ganz so abwegig ist es eigentlich nicht.
Guter Plan. Das heißt, wir müssen nicht alle mit unseren Billo USB-Mics, die ans Laptop angeschlossen sind, irgendwie versuchen, gute Dinge zu tun, sondern können das tatsächlich professionell tun.
Wir brauchen wahrscheinlich mehr Mikrofone mit XLR. Also ich habe hier, glaube ich, zwei stehen, noch vom Code Culture Podcast noch eins.
Ich könnte auch zwei auftreiben.
Dann plündern wir unsere Veranstaltungstechniker.
Ich glaube, das sollte kein Problem sein.
Und dann kriegen wir das irgendwie hin. Gut, das waren unsere Themen des heutigen Tages. Hat wieder Spaß gemacht.
Ja, sehr.
Ja, nette Aufnahme.
Und ja, sehr auch informativ
ein,
auch.
Auch ein gutes Interview. Jetzt noch ein bisschen Selbstlob, also informativ.
Ah ja,
gute Aufnahme. Guter Redefluss dieses Mal. Wir sind uns nicht so stark ins Wort gefallen.
Nur und das schön mit dem Thema ankündigen. Das mit dem Thema ankündigen haben wir noch nicht ganz so umgesetzt.
Ja, das stimmt.
Hatte sich ein Hörer gewünscht, habe ich gehört.
Aber es man kann ja nicht alles haben. Man braucht ja Room for Improvement. Das muss ja immer noch ein bisschen Potenzial geben.
Wir lernen ja, man muss ja auch dazu sagen, wir lernen immer noch von Aufnahme zu Aufnahme. Wir lernen.
Genau. In diesem Sinne, gehabt euch wohl. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Und bleibt uns gewogen.
Tschüss. Macht's gut. Ciao.